Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, gerade gehen in der Diskussion um die Situation in Israel, dem Gazastreifen und generell den palästinensischen Gebieten so ein bisschen was durcheinander. Also es wird ja immer ganz viel übers Völkerrecht geredet. Manchmal liest man dann sogar so krasse Wörter wie Genozid oder Apartheidsstaat, wenn es um Israel geht. Und ich glaube, wir müssen da mal kurz mit den Fakten aufräumen. Deswegen gibt es hier eine Sonderfolge. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Keine Sorge, das wird diesmal nicht wieder eine 2-Stunden-Folge, so wie letzte Woche. Aber wir wollen uns das ganze Thema hier jetzt mal ein bisschen ausführlicher einordnen lassen und reden deshalb mit einem Völkerrechtler. Wichtig ist aber auch, wir machen das wieder ein bisschen hintergründiger und die aktuellen Entwicklungen besprechen wir aber wie immer in unserer Folge am Freitag. Und wir gehen hier jetzt Argumente durch, die man in Kommentarspalten so lesen kann. Aber nur, weil wir eine Frage stellen, heißt es nicht, dass wir das auch so sehen.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages wollen wir ja wahrscheinlich alle den großen Weltfrieden haben. Und soweit ich das zumindest sehe, ist dieses humanitäre Völkerrecht der beste Weg dahin, weil ja sehr viele schlaue Leute sehr viel Zeit und Gehirnschmalz reingelegt haben, irgendwelche Regeln aufzustellen. Und das sind ja eigentlich auch Punkte, auf die sich die Menschheit oder große Teile der Menschheit weitestgehend geeinigt haben. Deswegen reden wir mit Professor Markus Krajewski, der ist Völkerrechtler an der Uni Erlangen und dem Center for Human Rights in Erlangen-Nürnberg. Hallo, Herr Professor Krajewski.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Schön, dass Sie da sind. Erstmal vielleicht ganz am Anfang eine ganz grundsätzliche Einordnung vom Völkerrecht. Was ist das Völkerrecht überhaupt?
Das Völkerrecht ist das Recht, das Staaten zwischeneinander schließen. Also völkerrechtliche Rechtsquellen, sagen wir, sind Verträge, also Abkommen zwischen Staaten. Das heißt also, Staaten müssen sich darauf einigen, was sie machen wollen, was sie nicht machen wollen. Und das gießen sie in eine Vertragsform und dann sagen sie am Ende, das soll gelten.
Und wer kümmert sich darum, dass das auch durchgesetzt wird?
Ja, das ist sehr schwierig. Wir haben am Völkerrecht, anders als im innerstaatlichen Recht, eben keine Polizei, die dann kommt, oder auch kein Gericht, das jederzeit zuständig ist. Wir haben zwar in Den Haag einen internationalen Gerichtshof, der kann aber nur in ganz bestimmten Fällen entscheiden. Und selbst wenn der entscheidet, kommt auch nicht anschließend der UNO-Gerichtsvollzieher, der das alles vollstreckt, sondern die Staaten sind darauf angewiesen, dass sie das eben selber tatsächlich dann auch einhalten. Das ist in vielen Fällen funktioniert das ganz gut, in manchen Fällen funktioniert das nicht. Es hängt also davon ab, ob die Staaten das Völkerrecht auch wirklich einhalten wollen.
Wer hat sich denn da eigentlich alles drauf geeinigt? Also ist es eine Sache, wo jeder sagt, das wollen wir einhalten? Israel, auch die palästinensischen Gebiete, die palästinensische Regierung und so, haben die sich auch darauf geeinigt?
Ja, also wir reden ja jetzt hier konkret, wenn wir über das Völkerrecht in dem Kontext des Konflikts zwischen Israel und Palästina sprechen, reden wir vor allen Dingen auch über das sogenannte humanitäre Völkerrecht. Das beruht auf Konventionen zu einem großen Teil, die schon 1949 abgeschlossen wurden. Da ist Israel dabei. Dann gibt es ein Spezialprotokoll, da ist Israel nicht dabei. Das macht aber nichts, weil es gibt neben den völkerrechtlichen Verträgen auch noch das, was wir Völkergewohnheitsrecht nennen. Und darauf haben sich die Staaten sozusagen nicht per Vertragsunterschrift, aber durch ihre geltende gängige Praxis geeinigt. Das heißt also in diesem Fall jetzt hier, Israel ist vollkommen unproblematisch, hat sich an das humanitäre Völkerrecht auch zu halten. Bei den palästinensischen Gebieten bzw. der palästinensischen Autonomiebehörde, auch der Hamas, ist es etwas schwieriger, aber grundsätzlich gilt auch da, dass das humanitäre Völkerrecht auch für Nichtstaaten gilt, wenn sie an einem internationalen Konflikt beteiligt sind.
Bevor wir jetzt direkt auf diesen Angriff der Hamas gucken und die Reaktion darauf, Israels Besatzungspolitik wird ja seit Jahren auch teilweise als völkerrechtswidrig beschrieben. Warum denn?
Ja, also es gibt im Völkerrecht auch Regeln zum Besatzungsrecht. Israel hat von Völkerrechts wegen die Betrachtung eben Teile von Palästina besetzt. Also klar ist es beim Westjordanland, beim Gazastreifen ist es ein bisschen umstritten, ob das noch eine Besetzung ist oder ob Israel, als es sich zurückgezogen hat, damit die Besetzung auch aufgegeben hat. Aber bei den Regeln des Besatzungsrechts gibt es zum Beispiel das Verbot, das besetzte Gebiet dauerhaft mit Bewohnern des eigenen Landes zu besiedeln. Also das ist die Diskussion, die da geführt wird. Deswegen heißt es auch oft, diese Siedlungen sind illegal. Das meint, dass von Völkerrechts wegen Israel dort nicht dauerhaft eigentlich Leute drauf ansiedeln darf. Das ist sozusagen ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist auch, dass die Besatzungsmacht dafür zu sorgen hat, dass die Rechte der Bevölkerung im besetzten Gebiet geachtet werden. Also das geht auch um Versorgung, das geht natürlich aber auch um Menschenrechte und so weiter. Das sind die Fragen, die da eben im Raum stehen.
Kann man bei allen Sachen sagen, dass es zweifelsfrei von Israel nicht eingehalten wird? Also Siedlungspolitik, glaube ich, kann man sehr, sehr eindeutig belegen, dass da hunderttausende Siedler eben im Westjordanland siedeln. Aber wie sieht das mit den anderen Sachen aus? Ist das unstrittig, dass das völkerrechtswidrig ist?
Also unstrittig ist im Völkerrecht relativ wenig, sondern es wird viel diskutiert. Also man muss dann auch in die einzelnen Fälle hineinschauen. Also die Fragen, um die es dann geht, ist häufig auch, wenn Einrichtungen zerstört werden, wenn dann sozusagen auch insbesondere, das ist eine große Frage natürlich auch, was muss Israel eigentlich tun, wenn Siedler gegen Palästinenser vorgehen? Das ist ja etwas, was wir immer wieder beobachten. Inwieweit ist dann eigentlich Israel verpflichtet, auch da gegen die eigenen Siedler vorzugehen? Da kann man nicht in jedem Einzelfall sagen, das ist immer ganz klar völkerrechtswidrig, sondern da sind auch relativ viele Grauzonen.
Immer noch mal eine andere Frage, was ich mich immer gefragt habe, ist, wenn wir uns jetzt einig sind. Israel hat völkerrechtswidrig gehandelt in der Besatzungspolitik. Also ich will jetzt auf keinen Fall Terror irgendwie rechtfertigen oder so, das vielleicht als vorweg, aber gibt es da nicht, also ab wann greift denn das Verteidigungsrecht? Wann dürften denn Palästinenser und Palästinenserinnen sagen, wir verteidigen uns jetzt dagegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das muss man, aber auch da muss man halt sich im Klaren sein, dass wir das nicht so einfach denken können. Also nicht jeder Völkerrechtsbruch gestattet jetzt eine gewaltsame Verteidigung, ja. Also wenn wir jetzt ganz generell mal jenseits der aktuellen Auseinandersetzung fragen, wie ist eigentlich das, was sagt eigentlich das Völkerrecht zum Verhältnis von Israel und Palästina, dann haben wir eigentlich zunächst einmal das Recht beider Völker, wenn man das so sehen möchte, Israel und Palästinenserinnen und Palästinenser, dass sie eben ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Und dieses Recht auf Selbstbestimmung wird im modernen Völkerrecht eben durch die Gründung eines Staates umgesetzt. Und deswegen sagt da kommt ja diese Idee der Zwei-Staaten-Lösung auch her. Von Völkerrechts wegen muss man sagen, Israel ist auf lange Sicht verpflichtet, die besetzten Gebiete irgendwann zu räumen und eben auf diesen Gebieten dann die Gründung eines palästinensischen Staates zuzulassen. Andererseits hat Israel auch das Recht zu sagen, wir machen das nur oder erst dann, wenn wir sicher gehen können, dass von diesem Staat für unsere Bürgerinnen und Bürger keine Gefahren ausgehen. So, wenn jetzt Israel beispielsweise, bleiben wir bei einem konkreten Punkt, illegale Siedlungen baut oder bauen lässt oder es eben zulässt, dass die Siedlerinnen und Siedler in Palästina, also in der Westbank, auf Palästinenserinnen und Palästinenser also angreifen, Felder abfackeln und so weiter und dagegen nichts tut, dann sind das alles Völkerrechtsverstöße, auf die aber die Palästinenser nicht mit Gewalt reagieren dürfen. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht jeder Völkerrechtsverstoß oder eigentlich praktisch kein Völkerrechtsverstoß rechtfertigt die bewaffnete Gewalt mit Ausnahme der Verteidigung gegen den bewaffneten Angriff selbst. Also das ist Aber wenn Israel eben illegale Siedlungen bauen lässt, dann ist das kein bewaffneter Angriff auf die Palästinenser.
In dem Zusammenhang fällt ja auch immer wieder das Wort Apartheidstaat. Also zum Beispiel die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat davon geredet. Können Sie den Begriff vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal einordnen?
Ja, das ist tatsächlich auch etwas schwierig. Apartheid ist ja eigentlich ein Begriff, auch als Rechtsbegriff, der entstanden ist eben in Südafrika. Dort ist er auch völkerrechtlich sozusagen verortet, dass eben der Staat Südafrika, der ja als Staat bewusst eben eine Rassentrennung gehabt hat und gesagt hat, auf unserem Gebiet leben Menschen unterschiedlicher Zuordnung, unterschiedlicher Rechte, und dass dieses sozusagen Prinzip der Apartheid oder die Politik der Apartheid ist von Völkerrechts wegen geächtet worden. Es gibt eine Reihe von UN-Dokumenten und Resolutionen, die das sozusagen klar machen. Das Verbrechen der Apartheid wird in dem Zusammenhang auch dann genannt. Ob man jetzt gut beraten ist, erstens diesen Begriff, der ja in einem bestimmten Kontext entstanden ist, allgemein auch auf andere Kontexte zu übertragen, das ist eine Frage, die eher der politischen Klugheit zuzuordnen ist. Von Rechts wegen finde ich die Frage sehr schwer zu beurteilen und ich würde da auch eher zurückhaltend sein. Also ich glaube nicht, dass es klug ist, diesen Begriff, der rechtlich in einem bestimmten Kontext entstanden ist, jetzt auf Israel zu übertragen. Worum es Amnesty geht, und da hat Amnesty ja recht, ist vor allen Dingen auch darauf hinzuweisen, dass in Israel selbst, da geht es ja auch gar nicht zwingend um die besetzten Gebiete, sondern da geht es um Israel selbst, dass in Israel Menschen leben, die eben nicht als Juden oder jüdischen Glaubens angesehen werden, sondern die sich eben als Palästinenser, entweder sind sie muslimischen Glaubens oder sind teilweise christlichen Glaubens, vielleicht glauben sie auch gar nichts, aber jedenfalls, sie sind von der Zuordnung her Araber, Palästinenser, die einen weniger bedeutsamen staatsrechtlichen Status haben. Also sie haben weniger Rechte als die Bürger des Staates Israels. Und das ist, glaube ich, das, worauf Amnesty auch hingewiesen hat, dass es da einen Staat gibt, der auf seinem eigenen Staatsgebiet Menschen sozusagen, die zu seinem Staat gehören, in zwei Klassen einteilt. Ich glaube, das wird versucht, damit zu beschreiben. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt nicht in eine rechtliche Kategorie einordnen wollen.
Ja, das geht aber dann ja auch sehr schnell unter in dem Moment, wo dann Begriffe wie Apartheidsstaat eben fallen und dann natürlich auch der Antisemitismusvorwurf dann zurückkommt, geht es ja oft dann auch gar nicht mehr so viel darum, was in diesem Bericht vielleicht eigentlich mal drin stand und wie es den Leuten vor Ort geht. Jetzt haben aber ja die Hamas einen heftigen Terrorangriff gestartet. Was sagt denn das Völkerrecht dazu?
Ja, das Völkerrecht hat da eigentlich eine sehr, sehr klare Position. Die Hamas ist, teilweise wird sie als Terrororganisation bezeichnet. Das ist jetzt kein stehender völkerrechtlicher Begriff. Die Hamas ist eine bewaffnete, nichtstaatliche Organisation, die hier bewaffnete Angriffe durchgeführt hat. Und das Völkerrecht sagt, in dem Fall gelten die Regeln des internationalen bewaffneten Konflikts. Das heißt also, Zivilisten sind zu schützen, es dürfen nur militärische Ziele angegriffen werden. All das hat die Hamas nicht getan. Das heißt also, alles das, was die Hamas da getan hat, das sind Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Es ist auch völkerstrafrechtlich relevant. Es gibt ja ein Statut von Rom, da geht es um die internationale strafrechtliche Verantwortung. Das kann man, was die Hamas da gemacht hat, sicherlich nicht nur als Kriegsverbrechen, sondern auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen. Insofern ist das völkerrechtlich vollkommen klar, dass was da passiert ist, dass das rechtswidrig war.
Können wir nochmal generell auf die Punkte schauen, an denen die Hamas das Völkerrecht missachtet? Also jetzt nicht nur der Angriff an sich, sondern was vielleicht auch schon vorher passiert ist?
Ja, also da muss man, das humanitäre Völkerrecht ist eine Rechtsordnung, die ganz konkret darauf schaut, was darf ich eigentlich in einer bewaffneten Auseinandersetzung? Also die im Grunde genommen Regeln dafür aufstellen will, was darf, sage ich mal so ein bisschen vereinfacht, der Mensch, der eine Maschinenpistole oder einen Raketenwerfer oder sonst was bedient, was darf der? Und da ist erstmal die ganz große kardinale Regel, die da sagt, der darf nur militärische Ziele angreifen. Wir nennen das sogenannte Unterscheidungsgebot. Also man muss zwischen zivilen und militärischen Zielen unterscheiden. Das heißt, wenn die Hamas eine Rakete abschießt, die vielleicht sogar bewusst auf Zivilisten in Israel gerichtet ist oder bei der das zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie ein ziviles Ziel trifft, dann ist auch schon das ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Und darüber hinaus natürlich auch, wenn sie dann mit Kämpfern den israelischen Boden betritt und dort dann eben Zivilisten angreift, massakriert, entführt. Also auch Geiselnahme ist ein völkerrechtswidriger Akt. Also da kann man jetzt tatsächlich in alle Einzelheiten hineingehen.
Und weil das ja so unstrittig ist, gilt es ja in der Diskussion, die hier in Deutschland geführt wird, als relativ klar, dass die Verteidigung Israels jetzt völkerrechtlich gedeckt ist. Zumindest lese ich das immer. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Manche sagen sogar, Israel ist verpflichtet, sein Volk zu schützen und sich jetzt zu verteidigen. Wie ist denn da die völkerrechtliche Perspektive drauf?
Genau, also da muss man vielleicht, darf ich das nochmal einmal ganz kurz sagen, das ist nämlich jetzt wichtig. Hm. Auch wenn die Hamas nur in Anführungszeichen militärische Ziele angegriffen hätte in Israel, hätte Israel natürlich auch das Recht, sich zu verteidigen. Also die Verteidigungshandlung Israels ist völlig unabhängig davon, dass die Hamas ihrerseits durch ihre Aktivitäten eben das Völkerrecht verletzt. Also die Hamas hat Israel angegriffen und Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. In der Tat kann man, meine ich auch, aus den internationalen Menschenrechten die Pflicht des Staates Israel ableiten, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und das ist aber dann zu trennen. Und es ist auch sozusagen auch das, was Israel dann tut, die rechtliche Bewertung der israelischen Aktivitäten ist zu trennen von dem, wie wir die Hamas rechtlich beurteilen. Also das Völkerrecht, humanitäre Völkerrecht sagt auch, egal wie schlimm und wie schrecklich der Angreifer gehandelt hat, du als Verteidiger bist trotzdem verpflichtet, dich auch an diese Regeln zu halten.
Das muss man vielleicht erstmal verstehen, so dass das Völkerrecht nicht sagt, Krieg per se ist verboten und es darf es nicht geben oder so, sondern dass es halt einfach Regeln für den Krieg aufsetzt. So verstehe ich das zumindest, oder?
Naja, das Völkerrecht, also ganz so ist es nicht. Das Völkerrecht sagt nicht, Krieg ist mir egal. Das Völkerrecht sagt zunächst einmal tatsächlich, und das ist wichtig, das Völkerrecht sagt, Krieg ist verboten. Das steht in Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen, das ist vollkommen umstritten, Krieg ist verboten. Es gibt aber eine Ausnahme, oder es gibt zwei Ausnahmen, um genau zu sein. Die eine Ausnahme ist, wenn ich angegriffen werde, darf ich mich verteidigen. Ja, das ist die eine Ausnahme. Und die andere Ausnahme ist, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution erlässt und sagt, hier dürfen militärische Aktionen durchgeführt werden. Das sind die zwei akzeptierten Ausnahmen von dem eigentlichen Kriegsverbot. So, das heißt also, wenn Israel sich verteidigt, dann führt es Krieg, aber dieser Krieg ist dann eben gerechtfertigt, wenn man das jetzt mal so in diesen Formulierungen hat. Und trotzdem, und das ist wirklich ganz entscheidend, dann sagt das Völkerrecht, okay, erstmal sage ich, ob, wenn man so möchte, der Krieg gerechtfertigt ist. Und dann sage ich im zweiten Schritt, wie ist der Krieg zu führen? Ja? Mhm. Und zwar ist das auch wichtig, dass selbst auch der verbotene Krieg, das ist das Entscheidende, auch der verbotene Krieg muss sich sozusagen eigentlich an die Regeln halten. Ja, wenn man so will, ist der angreift, also am einfachsten kann man das bei Russland vielleicht auch erklären, Russland-Ukraine. Russland hat die Ukraine angegriffen, das ist verboten. Und dann ist darüber hinaus zusätzlich verboten, dass im Rahmen des verbotenen Angriffs Russland auch noch zivile Ziele angreift. Ja, also es ist dann ein doppeltes Verbot, wenn man so möchte. Und so wird das auch unterschiedlich diskutiert. Und deswegen geht das vielleicht auch manchmal ein bisschen durcheinander. Aber diese Unterscheidung ist ganz wichtig.
Okay, wir gehen gleich nochmal genauer auf diesen Krieg ein. Ich würde vielleicht mal so ganz allgemein, wenn wir jetzt so beim Allgemeinen sind, fragen wollen, was heißt denn das, wenn das verboten oder sogar doppelt verboten ist? Was leitet sich denn daraus ab? Weil, also ich denke mir doch so, wenn sich die Völkergemeinschaft der Welt irgendwie darauf geeinigt hat, dass dieser Angriff der Hamas völkerrechtswidrig war und verboten und sowieso ganz schlimm, so, was ja, da sind sich zumindest hoffentlich relativ viele drauf einig. Warum muss dann überhaupt Israel den Verteidigungsmodus anschalten? Wieso sagt denn nicht die UN zum Beispiel, okay, wir verteidigen euch jetzt oder so?
Ja, weil wir haben zwar eine UN, aber die hat eben nicht die Aufgabe, die Staaten zu verteidigen. Also die UN ist nicht die Polizei. Der Sicherheitsrat hätte natürlich jetzt entscheiden können. Wir übernehmen gewissermaßen die Verteidigung. Wir sagen, dass wir im Auftrage oder auf Bitten von Israel da vorgehen. Das ist nach wie vor auch möglich. Die Charta der Vereinten Nationen sagt auch, dass Selbstverteidigungsrecht besteht, solange der Sicherheitsrat nicht selber effektiv handeln kann. So, das ist aber natürlich genau der Punkt. Das tut der Sicherheitsrat zurzeit nicht. Deswegen brauchen wir das eigentlich praktisch nicht weiter diskutieren. Und natürlich ist es auch sonst so, dass häufig der Sicherheitsrat auch gar nicht in der Lage ist oder auch die Weltgemeinschaft gar nicht in der Lage wäre. Das bedeutet, mit diesen Regeln kommen wir eigentlich in der Welt, in der wir leben, in der es eben keine Weltpolizei und kein Weltgericht gibt, jedenfalls im juristischen Sinne nicht, kommen wir eigentlich soweit ganz gut klar, dass wir darauf uns verständigt haben, dass diese Regeln dann eben von den Staaten jeweils, ich sag mal, im Einzelnen eingehalten werden. Ich will das an einem Beispiel sehr praktisch vielleicht machen, weil das hört sich sonst alles sehr konkret und abstrakt hier an. Also wir sagen, die Hamas-Kämpfer, die jetzt vor, ist ja schon fast 3 Wochen her, da nach Israel eingedrungen sind, die dort Menschen ermordet haben, entführt haben, die begehen Völkerrechtsverbrechen. Und das sind zum Beispiel Taten, die auch nach dem deutschen Strafgesetzbuch, dem Völkerstrafgesetzbuch, verboten sind. Das heißt, wenn jetzt einer dieser Terroristen, beispielsweise aus welchen Gründen auch immer, nach Deutschland kommt, könnte er in Deutschland, wenn es einen Haftbefehl gibt, sogar auch in Deutschland vor ein Gericht gestellt werden. Er könnte auch, weil Palästina sich dem Internationalen Strafgerichtshof unterworfen hat, könnte er auch sozusagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sogar verurteilt werden. Und gibt noch andere Möglichkeiten. Und da zeigt sich eben, das Völkerrecht wird durchgesetzt, nicht durch jetzt eine zentrale Einheit, sondern an ganz vielen verschiedenen Stellen auf dieser Welt.
Jetzt wird ja auch Israel immer wieder kritisiert. Also zum Beispiel Antonio Guterres als Generalsekretär der Vereinten Nationen, der UN, hat am Dienstag in einer Rede gesagt, dass er klare Verstöße gegen das Völkerrecht sehen würde, wenn zum Beispiel Israel der Bevölkerung im Gaza sagt, sie soll nach Süden gehen und dann wird aber auch der Süden angegriffen. Ich lese auch immer wieder, dass es völkerrechtswidrig sein könnte, dass Israel die Wasser- und Stromversorgung nach Gaza gekappt hat. Wie sehen Sie das denn?
Ja, also da ist es jetzt auch so, dass wir natürlich jetzt sagen, okay, Israel darf und muss sich verteidigen, ist aber dabei eben auch an diese Regeln des humanitären Völkerrechts gebunden. Und da ist es auch wieder klug und erforderlich, dass wir wirklich im Einzelnen schauen, was macht Israel da? Welche einzelnen Maßnahmen geht es? Wenn also Israel sagt, wir greifen, Israel sagt ja nicht, wir schießen jeden ab, der im Gazastreifen lebt, sondern Israel sagt, wir wollen die Hamas vernichten. Hamas ist aus israelischer oder auch generell, Hamas ist sozusagen der militärische Gegner von Israel, also darf Israel diesen militärischen Gegner von Völkerrechts wegen auch vernichten.
Okay, und das ist okay. Also man kann wirklich sagen, ich möchte die vernichten. Das ist schon okay völkerrechtlich.
Ja, das ist tatsächlich. Okay. Das ist, wenn ich angegriffen werde, darf ich so lange mich verteidigen, immer im Rahmen des humanitären Völkerrechts, bis ich mir sicher bin, dass dieser Angriff nicht weitergeführt wird und auch nicht wiederholt werden darf. Das heißt, wenn Israel sagt, wir werden alle militärischen Stellungen und alle militärischen Einrichtungen der Hamas vernichten, dann ist das völlig im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht, mit dem Völkerrecht auch insgesamt.
Es ist doch so ein bisschen wie bei der Notwehr, wenn ich angegriffen werde auf der Straße, dann kann ich auch mich verteidigen und im Zweifelsfall den Angreifer, wenn es soweit kommt, theoretisch auch töten, wenn es halt kein besseres Mittel gibt oder so. Ich glaube, so ist die Regelung da.
Genau, der Vergleich ist insofern prima, weil wir nämlich im innerstaatlichen Recht aber sagen, aber du musst immer überlegen, wenn du dich verteidigst, ob nicht doch sozusagen Hilfe von Polizei und Staat und Gerichten der bessere Weg wäre. Ja? Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt meinen Angreifer so lange verfolge, bis ich ihn bei sich zu Hause gefunden habe und ihn dann niederschlage, dann darf ich das zum Beispiel nicht. Wenn man dann sagen muss, ich weiß, wo der ist und er greift mich nicht mehr an. Aber das haben wir im Völkerrecht eben nicht. Ja? Das heißt also, in dem Fall ist es völlig klar, Israel darf sich so lange verteidigen, wie es sozusagen erforderlich ist, damit es nicht mehr von Hamas angegriffen wird. Aber, und das ist jetzt wirklich wichtig, aber mit den Mitteln des humanitären Völkerrechts, also im Rahmen des humanitären Völkerrechts. Das heißt, Israel darf nur militärische Ziele angreifen. Und wenn es militärische Ziele angreift, bei denen es nicht ausgeschlossen werden kann, dass Zivilpersonen oder auch zivile Objekte zu Schaden kommen, dann muss sozusagen das im Rahmen einer Verhältnismäßigkeit abgewogen werden. Und an der Stelle wird es jetzt schwierig. Die Regel ist klar. Aber die Anwendung der Regel im Einzelfall ist unglaublich schwierig. Ja? Also es sind ja diese, dann heißt es immer die menschlichen Schutzschilde und so weiter. Oder das heißt diese Tunnels. Jetzt haben wir also einen Tunnel. Also ich war noch nie im Gazastreifen, deswegen weiß ich das nicht genau. Aber die Bilder, die man sieht, jetzt haben wir einen Tunnel. Da verstecken sich einerseits Hamas-Kämpfer und andererseits eben auch, sag ich mal, von mir aus deren Familien. Ja, machen wir mal einfach. So, darf ich jetzt diesen Tunnel angreifen? Das ist jetzt die spannende Frage. Wenn aus diesem Tunnel heraus beispielsweise militärische Operationen durchgeführt werden oder in diesem Tunnel selbst auch militärisches Gerät aufbewahrt wird, dann ist dieser Tunnel ein legitimes Ziel. Dann muss ich mich im nächsten Schritt fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem, wenn ich den Tunnel angreife, zivile Personen oder zivile Objekte zu Schade kommen. Wenn ich sage, da ist ein gewisser, und da kommt dieses Wort her, dieses schreckliche Wort, da ist ein gewisser Kollateralschaden, aber mein militärischer Nutzen ist so groß, dass es überwiegt, dann darf ich das. Und so können Sie im Prinzip, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, durch den Gazastreifen gehen und Haus für Haus, Straßenkreuzung für Straßenkreuzung, Tunnel für Tunnel entscheiden, ist das jetzt ein militärisches Ziel, ja oder nein? Und wenn es ein militärisches Ziel ist, wie groß ist der Schaden für Zivilbevölkerung, wenn ich da angreife? Und das sind die Regeln, aber die anzuwenden und dann im Zweifelsfall auch zu sagen, diese Regeln sind eingehalten worden oder verletzt worden, ist natürlich von außen betrachtet fast unmöglich, möchte ich mal sagen. Deswegen, weil Sie auch angesprochen haben, die Israel sagt den Leuten in Nordgaza, geht alle in den Süden. Da sagen die einen, dass, oder Israel sagt, wir warnen die Zivilbevölkerung, dass wir jetzt militärische Ziele angreifen und die Zivilbevölkerung soll sich davon entfernen. Die anderen sagen, die Zivilbevölkerung wird vertrieben. Ja? Ich würde zu der ersten Sichtweise neigen, dass Israel sagt, bitte verlasst das. Das ist ein militärisches Ziel, was wir jetzt hier angreifen. Es gibt ja auch diese Taktik, dass die erstmal immer eine kleine Bombe schmeißen. Sie nennen das, glaube ich, Anklopfen. Das ist auch so ein bisschen euphemistisch, wo noch nicht so richtig viel kaputt ist. Dann wissen alle, okay, das greifen wir jetzt demnächst an. Dann muss man fliehen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass die Hamas ja nicht nur eine Terrororganisation ist, die Israel angreift, sondern die auch selbst vor Ort die Leute terrorisiert. Das heißt, die Hamas lässt die Leute nicht gehen. Und dann stehen wir natürlich vor einem manchmal vielleicht fast unlösbaren Dilemma. Aber am Ende des Tages Es kann auch so sein, dass wenn sozusagen ein israelischer Kommandant oder das israelische Militär zu der Erkenntnis käme, wenn wir dieses militärische Ziel jetzt angreifen, kommen dabei eine Vielzahl von Menschen um, dann ist es nicht mehr verhältnismäßig. Dann müssen sie den Angriff auch lassen.
Okay, aber das heißt, die realistische Einschätzung bei der Frage, ist das jetzt gerade ein Völkerrechtsbruch oder nicht, ist die Antwort eigentlich, wir wissen es einfach noch gar nicht, weil wir gar nicht alles darüber kennen.
Das ist das, wo ich auch dem Generalsekretär, ich habe jetzt nur dieses eine Zitat gelesen, ich weiß nicht, auf welcher Basis er das gesagt hat, aber zu sagen, dass das alles eindeutig oder dass man eindeutig sagen kann, etwas seien Verletzungen des humanitären Völkerrechts, also das würde ich mich jedenfalls im Moment nicht trauen.
In dem Regelwerk steht ja wahrscheinlich auch nicht drin, so und so viele Menschenleben sind erlaubt für einen Hamas-Kämpfer oder so. Also das wäre ja auch absurd, wenn das da drin stehen würde. Absurd. Andererseits macht es das umso schwerer, das ja überhaupt zu entscheiden.
Ja, es macht es erstens schwerer, es zu entscheiden. Und zum anderen bedeutet es auch, dass man da auch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen kann. Ja, das kann durchaus sein. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch innerhalb des israelischen Militärs es Diskussionen gibt, die dringen natürlich nicht nach außen, aber dass denn der eine sagt, das ist jetzt wirklich eine ganz wichtige Stellung, die müssen wir angreifen, der andere sagt, naja, so wichtig ist die vielleicht nicht und da warten wir mal ab, bis da vielleicht doch noch mehr Leute weggegangen sind, dann greifen wir sie mal an. Also es würde mich wundern, wenn diese Diskussionen nicht stattfinden würden.
Umso schlimmer ist ja noch, dass gerade diese Tunnel, von denen Sie auch gesprochen haben, sehr oft neben zivilen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern oder Schulen ihre Öffnungen haben, was das Ganze natürlich noch komplizierter macht.
Genau.
Aber viele befürchten natürlich jetzt, dass eine Bodenoffensive, von der ja auch schon sehr viel gesprochen wurde, dann definitiv nicht mehr vom Völkerrecht gedeckt wäre. Kann man das jetzt schon einschätzen, noch bevor sie überhaupt stattgefunden hat?
Nein, also ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, eine Bodenoffensive ist auf keinen Fall vom Völkerrecht gedeckt. Also das ist es wieder die Frage, haben wir eben diskutiert, wenn Israel der Meinung ist, nur so können sie Hamas endgültig ausschalten, dann ist natürlich auch die Bodenoffensive an sich völkerrechtskonform. Allerdings, und das ist das, was man ja meint, wenn man das häufig diskutiert, ist, dass man sagt, es ist kaum vorstellbar, dass diese Bodenoffensive nicht mit unverhältnismäßigen Schädigungen von zivilen Zielen und der Zivilbevölkerung einhergeht. Und wenn man zu dem Ergebnis käme, also juristisch müsste man sagen, nur dann ist die Bodenoffensive völkerrechtlich verboten, wenn in keinem Fall es denkbar ist, dass sie unter Einhaltung des humanitären Völkerrechts stattfinden kann. Dann würde ich sagen, ist sie verboten. Aber wenn ich sage, es kommt drauf an, was ich mache, wie ich vorgehe und so weiter, dann kann man das so abstrakt nicht sagen.
Jetzt lesen wir natürlich immer irgendwelche aufgebrachten Statements im Internet, Social-Media-Kommentare und so. Und da fallen alle möglichen Begriffe. Vielleicht einmal erstmal das Wort Vertreibung. Auch das fällt ja, das haben Sie eben gerade auch schon erwähnt. Das wäre auch auf jeden Fall völkerrechtlich nicht okay.
Ja, also das ist auch im humanitären Völkerrecht die Vertreibung der Zivilbevölkerung. Manchmal wird das dann jetzt auch so als Ethnic Cleansing bezeichnet. Also ethnische Säuberungen, das ist auch eine Form, also alles das, was das humanitäre Völkerrecht verbietet, sind Dinge, die schon mal passiert sind. Ja, also das Recht reagiert ja immer nur auf Dinge, die passiert sind. Und also bewusst zu sagen, wir wollen ganze Landstreifen jetzt von Zivilbevölkerung frei haben oder gar zu sagen, alle Palästinenser müssen den Gazastreifen verlassen, das wäre ganz klar als Ziel oder auch als Maßnahme völkerrechtswidrig.
Aber das sehen Sie gerade noch nicht.
Nein.
Wie sieht es denn mit einer anderen Sache aus, die ich jetzt auch immer wieder lese, wo ich schon denke, das kommt mir schon ziemlich krass vor, und zwar das Wort Genozid. Können Sie vielleicht einmal erklären, was ist eigentlich ein Genozid?
Ja, also es gibt eine völkerrechtliche Definition, die ist auch schon recht alt, die ist aus der Völkermordskonvention von 1948. Also Genozid ist ja nur das lateinische Wort für Völkermord. Und das ist inzwischen auch aufgenommen worden in das Statut von Rom, also auch als ein Völkerrechtsverbrechen. Das Genozid, der Völkermord setzt voraus zwei Dinge. Zum einen bestimmte Tathandlungen, also das kann Töten sein, aber es kann auch das Verletzen sein von Menschen, mit dem Ziel, und das ist das Entscheidende, das ist die sogenannte besondere Völkermordsabsicht, mit dem Ziel, ein Volk oder eine Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Und das ist also dieser Vernichtungswille. Das ist das Entscheidende beim Völkermord. Und das muss ich sozusagen tatsächlich den Leuten auch nachweisen können. Also ich kann nicht sagen, das hat irgendwie eine bestimmte Auswirkung, sondern ich muss sagen, diese Politik, diese Maßnahme, dieser Angriff, was auch immer ich da bewerten möchte, das wird mit dem Ziel geführt, ein Volk, eine Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten, ihrer Existenz sozusagen.
Und da reicht aber nicht, wenn, also weil ja auch immer wieder so Zitate durchs Internet geistern von irgendjemandem aus Israel, der schon mal irgendwie gesagt hat, dass er vielleicht Israel auf dem gesamten Fläche haben will oder so, sowas würde nicht reichen, sondern das muss irgendwie rechtlich nachgewiesen werden, oder was?
Ja, also wir müssen uns, also bei solchen Aussagen von Leuten, müssen wir zunächst einmal genau fragen, erstens, wer ist das? Ja, also wenn das irgendein, sag ich mal, ein Radiojournalist sagt, dann hat das vielleicht eine andere Bedeutung, als wenn das Herr Netanyahu oder der Verteidigungsminister sagt. Dann das Nächste ist, auch ein, also sozusagen zu sagen, wir wollen, dass Israel auf dem gesamten Territorium Israels und Palästina als Staat existiert. Damit sage ich ja noch überhaupt nichts darüber, was sozusagen mit der palästinensischen Bevölkerung geschehen sein sollte. Also die Ein-Staaten-Lösung, das nur ganz kurz, also egal in welche Richtung, ist ja auch völkerrechtlich nicht akzeptiert, sondern völkerrechtlich akzeptiert ist nur die Zwei-Staaten-Lösung. Insofern haben wir da andere völkerrechtliche Probleme, aber ein Völkermord, eine Völkermordsabsicht ist damit nicht verbunden. Also es gibt auch Fälle, auch jüngere Fälle aus bestimmten Fällen, die zum Teil auch in Afrika entschieden worden sind, wo gesagt wurde, wenn jemand sagt, wir müssen eine bestimmte Gruppe, eine Gruppenbezeichnung, die müssen wir vernichten oder gegen die müssen wir vorgehen, die müssen wir alle töten und dazu aufruft und so weiter, dann sind das gewissermaßen solche, dann kann man darüber nachdenken, dass da so eine Genozidabsicht dahinter steht. Also wir müssen jetzt, um es mal so ein bisschen plastisch zu machen, wir müssen jetzt jemanden finden, der sagt, Israels politisches Ziel ist es, alle Palästinenser zu vernichten. Mhm. Ja, dann hätten wir eine klare Völkermordsabsicht. Aber das sehen wir, das haben wir nicht, das habe ich noch nirgendwo gesehen.
Okay, also wir halten fest, kein Genozid.
Nein, kein Genozid.
Wenn man jetzt so Völkerrechtsbrüche feststellt grundsätzlich, was muss denn dann Deutschland machen? Also wie ist denn unsere Rolle zu dem ganzen Krieg oder Konflikt? Müssten wir dann eingreifen? Müssten wir das kritisieren? Oder was erwartet man dann von uns überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal ist es wichtig, auch für das Völkerrecht an sich als Rechtsordnung, dass alle Staaten, die sich dem Völkerrecht unterworfen haben und die auch das Völkerrecht für wichtig halten, es immer wieder, das hört sich jetzt ein bisschen wenig an, aber es ist wichtig, immer wieder auch tatsächlich verbal unterstützen. Also wenn man einen klaren Völkerrechtsverstoß erkennt oder wenn man die Sorge hat, dass gegen Völkerrecht verstoßen wird, dann muss man das entsprechend auch immer wieder sagen. Und das finde ich, also man kann im Einzelnen über alles streiten, aber ich glaube, das tut die Bundesregierung ja auch. Und natürlich, wenn man das Gefühl hat, da sind einzelne Aktionen, die nicht vom Völkerrecht gedeckt sind, dann muss das thematisiert werden. Eingreifen, also jetzt möglicherweise auch militärisch, das ist natürlich völlig ausgeschlossen. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass und auch gar keine Rechtsgrundlage. Aber man kann sich natürlich schon überlegen, beispielsweise, wenn man jetzt, für Deutschland ist nicht relevant, wie wir es schon gemacht haben, aber angenommen, man wäre jetzt ein Staat, der vielleicht noch irgendwelche bestimmten Beziehungen zu Hamas unterhalten hat, ja, oder die Hamas in irgendeiner Weise unterstützt hat. Und dann müsste man jetzt sagen, gut, also diese Form der Unterstützung der Hamas, insbesondere wenn die selber dann eben Völkerrechtsverbrechen verübt, die muss sich abstellen. Ja, oder auch umgekehrt kann man sagen, Staaten, die Hamas bei ihren Völkerrechtsverbrechen unterstützen, verstoßen ihrerseits selbst wieder gegen das Völkerrecht. Und auch das kann man als anderer Staat natürlich kritisieren und muss es auch benennen.
Jetzt war es ja so, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu einem sofortigen Waffenstillstand zu humanitären Zwecken aufgerufen hat. Und Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, hat sich beim EU-Außenministerinnen-Treffen in Luxemburg gegen so eine Waffenruhe in Gaza ausgesprochen. Kann man das völkerrechtlich nochmal einordnen? Weil also es ist ja schon immer so ein bisschen die Frage, wer sagt was? Also wer darf entscheiden, was völkerrechtswidrig ist und was nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer darf es entscheiden? Also im Recht ist es ja auch so. Also entscheiden dürfen es am Ende des Tages die Gerichte. Und da wir im Völkerrecht, das habe ich ja eben schon gesagt, leider nicht so viele Gerichte haben, die irgendwas entscheiden, sind wir so ein bisschen darauf angewiesen, dass wir, ja, am Ende des Tages entscheidet das jeder, der die Situation nach bestem Wissen und Gewissen bewertet. Also da ist meine Bewertung nicht besser oder nicht schlechter oder nicht wichtiger vielleicht als die von jedem anderen, jeder anderen. Und die Staaten selber bewerten das natürlich auch. In ihren Außenministerien haben die natürlich auch Expertinnen, Experten sitzen. Auf dieser Grundlage kommen die Staaten möglicherweise auch zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen. Und da kann man jetzt schlecht sagen, wer hat Recht. Wir rufen mal eben irgendwie jemanden an und der entscheidet das dann für uns, sondern das ist wie im Recht häufig sonst auch. Man kann die Dinge eben auch unterschiedlich bewerten und beurteilen. Und da kann man jetzt nicht sagen, Guterres sticht Baerbock und was ich.
Ja, ja.
So. Und die Frage, die jetzt konkret ist, also wir hatten eben schon den Punkt, Israel darf und muss sich verteidigen. Mhm. Oder, also es darf sich verteidigen und es muss sicherstellen, dass die Hamas seine Bürger nicht angreift. Also das, ich glaube, so muss man es ganz präzise formulieren. Das könnte übrigens auch nur als kleine Fußnote Israel natürlich auch sagen, die sicherste Politik für unsere Bürger ist, wenn wir mit den Palästinensern uns einigen. Aber das ist vielleicht jetzt ein ganz anderes Thema. Und dann natürlich die nächste Frage, humanitäre Lage, humanitäre Krise, humanitäre Korridore. Also es ist so, dass die Staaten und Israel auch, würde ich sagen, jetzt weniger aus dem humanitären Völkerrecht, sondern auch aus der Perspektive des allgemeinen Menschenrechtsschutzes verpflichtet ist, sicherzustellen, dass auch die Menschenrechte, die fundamentalen Bedürfnisse von Menschen, die eben von seinen Aktionen betroffen sind, dass die eben nicht weiter verletzt werden. Und daraus kann man jetzt ableiten, wenn man möchte, dass man sagt, wenn ich erkenne, durch meinen Angriff entsteht in einem Gebiet eine humanitäre Krise, eine humanitäre Katastrophe, dann muss ich etwas dafür tun, dass diese humanitäre Katastrophe möglichst verhindert wird oder zumindest in irgendeiner Weise bearbeitet wird. Und wenn man daraus dann ableitet, dass es einen humanitären Korridor geben muss oder dass es meinetwegen auch einen vorübergehenden Waffenstillstand geben muss, dann kann man das beispielsweise auch völkerrechtlich fassen. Man kann aber auch ganz andere Dinge in Betracht ziehen. Heute war, glaube ich, ein sehr schöner Aufsatz in der Süddeutschen Zeitung von einem israelischen Geschichtswissenschaftler von der Hebräischen Universität in Jerusalem, der gesagt hat, eine Idee wäre auch, dass Israel sein Territorium für die fliehenden Palästinenserinnen und Palästinenser öffnet und sagt, wir errichten hier humanitäre Sicherheitszonen unter der Kontrolle des Internationalen Roten Kreuzes und lassen die versorgen diese Menschen auf unserem Territorium. Also es vielleicht erscheint einem vielleicht absurd, aber das wäre zum Beispiel auch etwas, womit Israel dann seinen völkerrechtlichen Pflichten Genüge tun würde.
Also das Ziel ist auf jeden Fall, Leid zu minimieren und dass eben Leute nicht unter lebenswidrigen Umständen leben müssen. Ich glaube, das ist ja das Ziel, was hoffentlich auch alle verfolgen. Aber sehen Sie denn da gerade Schritte in die Richtung, abgesehen von den Vorschlägen, die Sie gerade genannt haben?
Also ich sehe da im Moment, also ich bin kein Experte jetzt der israelischen Politik und ich kann das auch im Original, das ist ja auch dann auch immer ein Sprachenproblem, die Texte sind häufig auch hebräisch und so, ich kann das nicht verfolgen und im Einzelnen bewerten. Ich habe im Moment das Gefühl, was ich so von außen bewerte, Israel steht nachvollziehbarerweise unter einem fürchterlichen Schock. Also viele sagen ja 9-11 und andere sagen, das rührt an das uralte Trauma natürlich an. Der israelische Staat, der gegründet ist auf der Idee, eine sichere Heimstatt für Jüdinnen und Juden zu sein, der selbst die Sicherheit dieser Menschen nicht garantieren kann. Das ist sehr, sehr vielschichtig, was da jetzt gerade passiert. Und ich sehe im Moment leider nicht, dass sich die Stimmen der Vernunft und die Stimmen, die eben auch auf das Leid der Menschen hinweisen, dass die sich da gerade durchsetzen. Insofern, und dann sind wir wieder bei der Frage, die Sie eben hatten, ist das vielleicht auch eine Aufgabe der anderen Staaten, die eben jetzt nicht eine Politik machen vor dem Hintergrund eines solchen nationalen Schocks, sondern die sagen, das und das ist mit zu beachten und diese Ideen könnte man sich doch überlegen. Aber natürlich, auch das zeigt, glaube ich, diese Episode mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine vielleicht unglückliche, verkürzte, vielleicht auch nicht besonders klug gewählte Meinung, die da kurz im Raum steht, führt natürlich schon dazu, dass fürchterlich viel Porzellan zerschlagen wird. Ne?
Professor Markus Krajewski, Völkerrechtler von der Uni Erlangen, vielen Dank.
Sehr gerne, hat
Dankeschön.
Mich sehr gefreut.
Und das war's schon mit der Sonderfolge. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Auch gerne immer, wenn ihr weitere Fragen habt oder sogar noch mehr Sonderfolgen wollt. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk und das ist ein Angebot von ARD und ZDF. Ciao.
Tschüss.